ARD.
Du sprichst gefühlt zu. Wie viele Millionen Menschen gucken die Tage?
12.
12. Was für ein Gefühl hat man da? Also du schaust vor eine Kamera.
Du bist dir immer bewusst, dass unfassbar viele Menschen zuschauen. Aber du hast keine 12 Millionen Leute vor Augen.
Aber es macht ja mit einem was.
Ja. Ich habe seit über 30 Jahren eine Wohnung auf Mallorca. Ich musste immer mal raus. Also ich habe manchmal das Leid der Welt nicht mehr ausgehalten. Also,
verstehe ich, ja.
Du hast irgendwann geglaubt, die Welt ist wirklich so schlecht, wie du sie darstellst. Also mich immer wundert bei diesen Leuten, die so erfolgreich sind und so im Fokus der Öffentlichkeit stehen und eigentlich immer strahlen, dass keiner merkt, dass die eigentlich...
Da kann ich dir noch andere Beispiele nennen, die es aktuell auf Bühnen gibt, wo man manchmal vielleicht sagen würde, mach doch mal 2 Jahre Pause.
Ja?
Und ja.
Warum macht das keiner? Sind die so getrieben oder warum ist das so?
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
David Puentes
und
Jan Hofer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Der Godfather des deutschen Nachrichtenfernsehens tanzend auf Europas größtem Techno-Festival? Eine Schlagzeile, die bald Realität werden könnte. Herrlich schrille, wunderbar bunt glitzernde Realität und das alles durch die Kraft der Musik und der Freundschaft. Hoffentlich. Denn in diesem Monat begegnen sich zwei Menschen aus Welten, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Zwei Meister des Timings aus völlig unterschiedlichen Feldern. Er war vielleicht schon mal bei ihnen im Wohnzimmer. In den letzten 4 Dekaden mindestens ein paar tausend Mal. Also auf dem Bildschirm. Für die meisten Menschen als absolute Vertrauensperson, mit der sie wichtige Momente der Weltgeschichte teilten. Sein Abschied aus der Nachrichtenredaktion wirkt wie ein Neuanfang. Er wird nicht müde, immer wieder Neues auszuprobieren, wie auch die Teilnahme an Let's Dance, Die Verräter oder eben jetzt in diesem Podcast, wo er ihm begegnet. Urlaubsromanzen nehmen selten ein gutes Ende. Ganz anders war es in seiner Geschichte. Mit 15 verliebte er sich auf Ibiza ins DJing. Fast 25 Jahre später ist er einer der größten EDM-Stars aus Deutschland und wird auch international gefeiert. Ähnlich wie sein Gegenüber scheint er außerdem eine große Freude an Social Media zu haben, wo er viel den Alltag mit seiner Frau Lou in der neuen Wahlheimat Hamburg zeigt. Präzise, professionelle Nüchternheit trifft also auf perfekte, punktgenaue Ekstase. 40 Jahre Nachrichten auf 20 Jahre Nachtschichten. Tagesthemen auf Tomorrowland. Werden ihre Gedanken für uns gemeinsam tanzen? Wo liegen trotz aller Unterschiede ihre größten Gemeinsamkeiten? Und wird er ihm vielleicht das Intro für sein nächstes großes Set sprechen? Hier sind sie. Mit Pyrotechnik, Sirenen und Konfetti auf dem Weg, vor unser aller Ohren, allerbeste Freunde zu werden. Jan Hofer und David Puentes.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin.
Echt? Warum?
Ja, du bist ja auch in meinem Wohnzimmer über die TV-Leinwand.
Du bist mit mir groß.
Ich bin auch ein Stück weit, genau. Und es fühlt sich für mich gar nicht fremd an, dich zu sehen.
Ja.
Weil ich natürlich auch viele Nachrichten, die das Leben so geprägt haben, mitverfolgt habe mit dir. Und jetzt sitzt du mir hier gegenüber. Und normalerweise ist es so, wenn mich Fans auf der Straße erkennen, wissen die alles von mir, ne? Wo ich geboren bin, wo bei uns das Hundefutter steht. Aber jetzt fühlt sich so ein bisschen anders an und ich fühle jetzt mal so in diese Situation rein. Und das ist echt, ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir das gemeinsam machen.
Und ich glaube, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als du denkst.
Ja, ich habe das in meiner Vorrecherche schon so ein bisschen rausbekommen. Du warst ja mal viele Jahre in Köln.
Ja.
20? 10?
Ja, 15. Ich komme aus dem Rheinland, vom Niederrhein und habe in Köln studiert. War da DJ übrigens?
Nein, du warst...
Ja, natürlich war ich DJ.
Echt?
Ja, viele Jahre habe ich mein Studio mitverdient.
Was für Musik hast du da damals zu der Zeit gespielt?
Alles, was es gab. Also Techno gab es nicht, aber Popmusik halt, ne?
Stark. Und dann richtig Veranstaltungen, wo Leute...
In den Diskos. Ich war also so Resident DJ, würde man heute sagen.
Das sagt man so, so nennt man das heute, genau.
Ja.
Stark. Und hast du studiert in Köln und bist dann, aber du kommst ursprünglich aus Hamburg geboren.
Nein, ich komme vom Niederrhein, aus Wesel, ist ein kleiner Ort unterhalb von Duisburg, Düsseldorf.
Ach, guck an, das ist...
Ich habe in Köln studiert und während des Studiums, also habe ich ein bisschen als DJ gearbeitet, irgendwann ging das nicht mehr, weil ich die Nächte mir nicht nur alleine um die Ohren schlagen konnte. Und dann bekam ich einen Job bei der Deutschen Welle. Übrigens durch einen Gast in der Diskothek, wo ich damals gearbeitet habe.
Stark.
Und der fragte mich, das hatte ein bisschen damit zu tun, dass ich sprach kein Dialekt, ich sprach nicht Kölsch.
Mhm. Aber du kannst es.
Ich bin gar nicht das, ja.
Aber
hör uns. Aber ich war lange auf Internat. Und deswegen kann ich, es klingt so wie Kölsch, aber Kölner wird das sofort erkennen, natürlich. Und dann fragte der mich, ob ich nicht Lust hätte, so einen Studentenjob bei der Deutschen Welle zu machen. Die war damals in Köln.
Mhm.
Und zwar ging es darum, dass die Nachrichten damals über Ticker kamen, über Fernschreiben. Da gab es große Räume und da waren riesige Fernschreibmaschinen drin und die tickerten den ganzen Tag. Bap, 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 ziemlich laut, die waren so schallgedämpft. Und dann gab es junge Leute, Studenten in der Regel, die haben die Nachrichten sortiert und in die entsprechende Redaktion gebracht. Mhm. Also Sport, Innenpolitik, Außenpolitik. Und ich war einer von denen. Und dann gab es einen Redakteur, dem ich dazu gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber der war eine faule Socke, ehrlich gesagt. Und als der merkte, dass ich mich nicht allzu blöd angestellt habe, hat der mir immer mehr Aufgaben übertragen.
Mhm.
Und so bin ich in die Medien gekommen. Ich meine, wenn du am Niederrhein geboren wirst, wird der nicht an der Wiege gesungen, dass der irgendwann mal bei der Tagesschau landest.
Hattest du einen Plan B?
Nee. Also, ja doch, ein Plan B war, ich habe Wirtschaft studiert.
Okay, aber was?
In die Wirtschaft.
Okay.
Ja. Ne, irgendwie, also, ja, an irgendeinem Schreibtisch, ne?
Okay. Zu EY. Paar Bilanzen lesen.
Irgendwas sowas. Ja, in der Richtung. Vielleicht jetzt was Lustigeres gegeben. Aber für mich war Medien war vollkommen außerhalb der Vorstellungskraft. Und dann habe ich da Blut geleckt. Und dann habe ich angefangen, meine ersten Sachen zu machen. Und dann kam ich nach Saarbrücken.
Saarbrücke? Ah ja.
Saarbrücke.
Ajo.
Ajo. Hauptsache mir ein gut Gäst. Geschafft haben wir schnell. Und da war ich der Adlatus von Dieter Thomas Heck damals.
Stark.
Der mich sehr gefördert hat, muss ich sagen.
Stark.
Und zu der Zeit war ich noch in der Musikabteilung unter anderem.
Mhm.
Und du wirst es nicht glauben, ich war unter anderem in der Jury für den ersten großen Grand Prix-Erfolg Deutschlands, nämlich Ein bisschen Frieden.
Nein.
In München damals, bei der GEMA, ja.
Brutal.
Mit, wer war denn noch? Christian Bruhn, damaligen Ehemann von Katja Epstein.
Mhm.
Mit Böttcher, das war der Komponist von Winnetou-Melodien, dem Unterhaltungschef des ZDF. Und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Und wir haben damals ja die gute Nicole ausgesucht.
Brutal.
Wie bist du denn an deinen Job gekommen?
Tatsächlich, ich habe angefangen, da war ich 15 auf einem Urlaub mit meiner Mama auf Ibiza, mir war sterben langweilig und sie hat irgendwann gesehen in irgendeinem Magazin, ey, hier kann man einen DJ-Kurs machen, das kostet 50 Euro, 50 Mark, Junge, geh da mal hin und dann ist er nicht so langweilig und ich habe da wirklich Spaß und Freude dran gefunden und als ich dann wieder zurück war, naja, finanziell sah es nicht rosig aus, ich konnte mir jetzt kein Equipment leisten, ich habe mir von meinen Großeltern vom Dachboden so einen alten Plattenspieler runtergeholt, der funktionierte gerade noch so und einen alten DVD-Player, der bei mir im Jugendzimmer stand zum Fernseher und dann habe ich mir zum Geburtstag so einen Zweikanal-Mischpult bestellt und habe damit einfach in meinem Jugendzimmer Musik gemacht, zum Leidwesen aller Nachbarn, die drumherum gelebt haben, die gesagt haben, das ist alles.
Wo war das?
In Heilbronn.
In Heilbronn.
Kennst du das?
Ja, ja, klar.
Also so klar ist das nicht.
Doch, ja, und ich habe einen Kollegen, der aus Heilbronn kam.
Der kam aus Heilbronn?
Ja.
Ach, guck an.
Ja, ja.
Irgendwie trifft man es dann noch immer. Denken wir mal,
ja, ja.
So viel kommt doch dann gar nicht her, aber doch, doch. Ja, und habe ich mir diesen Zweikanal-Mixer bestellt und habe halt immer Musik gemacht und irgendwie, es konnte keiner wirklich so greifen, ne, dass das mal vielleicht eine Karriere wird. Aber ich habe mir.
Wer waren denn deine Vorbilder?
Heute Vorbilder, Tiesto, David Guetta, die gab es ja zu der Zeit ja auch alle schon.
Ja.
Und
Sven Feld nämlich.
Sven Feld natürlich. Das war dann aber eher so die Techno-Musik. Mich hat es eher so ein bisschen ins Kommerzielle verschlagen, weil ich das mir persönlich ein bisschen mehr gegeben hat. Und als ich dann, sag ich mal, mit der Schule fertig war, so, sag mal, um 16 Uhr mittags bin ich dann in mein Jugendzimmer, hab nach Hausaufgaben mir die Kopfhörer, so wie wir jetzt hier aufsitzen, aufgezogen und hab mich wirklich in dieser Welt verloren. Ne? Einfach irgendwelche Übergänge machen und hab meine Augen so geschlossen, dachte, Mensch, irgendwann stehst du so auf Ibiza oder in großen Clubs und dann knallt das Konfetti und ja, dann hast du die Augen aufgemacht und dann standst halt wieder in deinem Jugendzimmer. Und dann sind so die Träume irgendwie entstanden und meine Mama hat mir damals immer gesagt, Ben, du musst was finden, was dir Spaß macht, dass sich das nie wie Arbeiten anfühlt, sondern wie so das Hobby zum Beruf machen. Natürlich kommen da auch Sachen mit, die sich wie Arbeit anfühlen, aber so der Main, Kern der ganzen Sache ist deine Freude an der Leidenschaft, was du da tust. Und ja, das habe ich dann verfolgt, habe aber auch eine Ausbildung gemacht zum großen Auslandskaufmann im Autohaus, ganz klassisch, dass ich was Richtiges habe.
Wie Dieter Thomas Heck.
Auch?
Ja.
Guck mal, die.
Bei Borgward war der.
Ja.
Geht schon lange.
Ich war ein halber Rund bei einem Autohändler. Ja. Und ja, habe das halt nebenher gemacht, dass ich auf Hochzeiten in kleinen Bars und in so Läden, wo man halt manchmal auch mit einer Flasche Wasser nur bezahlt wurde. Und ja, habe da einfach so mich durchgearbeitet und ganz, ganz unten angefangen. Ne? Und ja, da gab es auch noch keine Social-Media-Seiten wie jetzt Instagram und TikTok, wo es vielleicht ein bisschen einfacher gegangen wäre, dass man über Nacht sozusagen bekannt wird.
Mit einem Clip. Facebook gab es schon, oder?
Nee, gab es auch noch nicht. Es gab
eBay.
Ja, das gab es, glaube ich, tatsächlich schon. Nee, es gab MySpace, waren so die Anfänge.
Ah, MySpace, genau. MySpace. Ja, ja, ja.
Das gab es noch. Und genau, darüber fing man dann an, aber war auch schwer. Ne? Naja. Auf jeden Fall wurde es von da an immer ein bisschen mehr. Ich habe dann meine Ausbildung aufgegeben, nachdem ich sie abgeschlossen hatte, habe ich mich nicht übernehmen lassen und war dann ab da mit, ich glaube, 19 voll selbstständig und ja, bis heute.
Aber damit Träume nicht Träume bleiben, muss ja irgendwann mal jemand auf dich zugekommen sein oder wie auch immer und gesagt haben, Junge, du machst etwas, was mir gefällt.
Richtig, es war dann ähnlich, dass man in einem Laden war und dann war da auch ein anderer Clubbesitzer, der das cool fand, der dich dann nach Mannheim gebucht. Dann hat man in Mannheim aufgelegt, da hat dann jemand gehört, komm, spiel doch mal in Frankfurt. Und so hat man dann angefangen, ne? Und dann habe ich mal so Mix-CDs an Clubs geschickt und da kam natürlich von 100 CDs, die du rausgeschickt hast, 99 gar keine Antworten. Mhm. Und einmal gab es halt so, fanden wir ganz cool, wir würden nicht mehr gerne in Stuttgart buchen. Und so musste man halt sehr viel proaktiv machen. Werbung, ne? Ohne dass
wann konntest du davon leben?
Ach, eigentlich schon, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte. Ich hatte zu der Zeit das Gleiche verdient wie ausgelernt. Ich bekommen hätte, ich glaube, was waren das, 1400 Euro hätte ich danach bekommen. Und das konnte ich mir so über die Wochenenden selber verdienen. Ne? Aber dann war ich zumindest selbstständig und in meiner Leidenschaft verwickelt und musste mich nicht mehr auf, ich hatte keinen Bock auf diese zweigleisiges Fahren. Ich wollte alles auf eine Karte setzen, auch so ein bisschen, weil ich wusste, dass mir das Spaß macht. Und es hat sich auch nie wie Arbeiten angefühlt. Bin dann nachts nach dem Gig wieder nach Hause gefahren, über die Autobahn alleine, bin dann ins Bett und morgens wieder aufgestanden und mir hat das richtig viel Freude gemacht.
Brauchst du irgendwann mal eine Anlage oder sowas?
Nee.
Oder ein Techniker?
Das war immer im Club alles schon da. Ich bin einfach nur mit meinem USB-Stick oder damals noch mit Schallplatten bin ich durch Deutschland gefahren. Ich habe Schallplatten noch gekauft, ja.
Ja, ich auch. Ohne Ende. Ohne Ende. Ich habe gerade eben unglaublich viele Schallplatten abgegeben, weil ich einfach diese schweren, großen Dinger...
Brauchst du einfach nicht mehr.
Braucht kein Mensch
mehr. Aber eigentlich ist was schön Nostalgisches, wenn man die so rauszieht und dann drauf auflegt und dann knackt das so ein bisschen. Und
ich habe auch noch ein paar, aber ich habe dann immer gedacht, ich digitalisiere die mal. Aber das ist totaler Quatsch, weil du kriegst bei Spotify wirklich alles.
Ja, ja, das ist das.
Und Dinge, wo du denkst, die gibt es schon lange nicht mehr, findest du da. Das ist schon toll.
Ja. Nee, das ist, also wenn man, ich glaube, seine Leidenschaft zum Beruf machen kann und ich glaube, ähnlich war es ja dann bei dir, ja, über die Medien bist du zwar reingerutscht, aber du hast ja auch gemerkt, dass es dir Spaß macht, diese Welt.
Also ich habe gerade genau zugehört, was deine Mutter gesagt hat. Das trifft auf mich voll zu. Also natürlich muss man arbeiten, aber ich habe nie das Gefühl, ich habe zum Beispiel mich nie beworben, nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben.
Das ist krass.
Ich bin immer gefragt worden, ist das nicht toll?
Das ist krass.
Also ich glaube, ich habe mich einmal beworben, das ging voll in die Hose, war aber auch mehr so eine Nebengeschichte irgendwo. Als ich 10 Jahre in Saarbrücken war, Dieter Thomas Heck ging dann schon weg, der war dann durchs Fernsehen, ich übernahm seine Sendungen alle und also Radiosendungen. Und dann wusste ich, du musst hier weg. Der Sender war wunderbar. Der war klein, der war überschaubar. Man kannte sich...
Familiär.
Mhm. Und wenn man jung ist, ist man sehr konservativ.
Mhm.
Also ich hatte dann auch schon eine kleine Familie. Und dann willst du, hast ein Häuschen, gemietet, aber egal. Aber du hast dich irgendwie gut eingelebt.
Mhm.
Und ich habe dann damals meine Fühler zum Hessischen Rundfunk, gab ja nur öffentlich-rechtlich.
Da gab es doch gar keine privaten.
Nein, noch nicht. Zum Südwestfunk damals noch, heute Südwestrundfunk, nach Baden-Baden. Und ich habe überall noch ein bisschen gearbeitet, bin unglaublich viel Auto gefahren damals, ähnlich wie du. Aber es war immer im selben Kreis, ich kam nicht weiter. Immer dasselbe gemacht. Und dann bekam ich das Angebot, zur Tagesschau zu gehen.
Aber das war ja dann von Radio, was ja nur, sag mal, über die Ohren funktioniert.
Ich hatte damals, Saarbrücken war ein kleiner Sender, und es gibt heute noch, ich bin öfter mal da, weil ich das immer noch schön finde, eine kleine Terrasse vor der Kantine.
Mhm.
Und im Sommer spielte sich alles auf dieser Terrasse ab. Ich weiß gar nicht, wann die alle gearbeitet haben. Da. Und der damalige Programmchef Werner Zimmer, der war mal Sport, Chef auch der ARD, war zuständig zum Beispiel für die Tour de France. Der kam über die Terrasse geschlendert, sah mich und sagte, was machst du morgen Abend? Keine Ahnung wieso. Ich muss dazu sagen, wir hatten zusammen eine Sportsendung im Radio, Sport und Musik ist sie. Keine Ahnung. Es kann sein, dass ich morgen mal brauche. Komm gleich mal in mein Büro. Okay, ich marschiere dahin.
Darf ich fragen, wie alt du warst?
Ja, da war ich.
Zu der Zeit?
26, 27. Okay. 28 vielleicht. Mhm. Also Mitte 20. Mhm. Ich sage, ja, okay. Ich bin in seinem Büro. Hast du schon mal Fernsehen gemacht? Nö. Okay, heute Abend gehst du mal da rein. Morgen fehlt mir einer. Und dann gucken wir mal. Da hatte die Maskenbildnerin Hilde Thiessen, werde ich nie vergessen.
Du weißt die Namen aber auch alle
ja,
noch.
Ja, klar. Die hat damals mich wirklich, die war wie ein Manager von mir. Die hat mich richtig bei dem angepriesen. Da gesagt, du musst den angucken, der ist gut, mach das. Und dann fing ich an, ein bisschen Fernsehen zu machen, Regionalprogramm.
Mhm. Und aber Nachrichten oder was ja, so passiert in der Region?
Ja, Nachrichten. Mhm. Und also so ein Regionalmagazin, mhm. so wie was RBB heute oder ja. so was gibt, ne? Oder Hamburg Journal. Mhm. Ne? Und dann war ich in Hamburg und der damalige stellvertretende Chefsprecher der Tagesschau, Werner Feigl, der sah mich, wir standen so am Tisch zusammen und sagte er, ich kenne Sie irgendwoher. Da muss ja eins wissen, damals gab es eben die dritten Programme nur in dem Gebiet, wo du gewohnt hast.
Ach, die wurden da nicht weiter ausgestrahlt? Nee. Die gab es nicht deutschlandweit?
Nein.
Dass du heute in Baden-Württemberg sitzt und N3 oder den Nein. Norden guckst? Nee, oder? Du
konntest NDR nur in
Norddeutschland
gucken, also in Niedersachsen und so weiter. Ne?
Das wusste ich nicht.
Und vielleicht ein bisschen in den Randgebieten mhm. noch. Aber der hatte in seinem Büro mehrere Monitore, Fernseher, der konnte alle Programme sehen. Und da hatte der mich gesehen. Das war ein Zufall, ne? Mhm. Und dass ich damals in Hamburg war, hat ein bisschen mit deiner Frau zu tun.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Also mit ihrem Vater, besser gesagt.
Ach, du bist informiert.
Bitte?
Wann? Du bist informiert.
Natürlich bin ich informiert.
Ihr kennt euch auch.
Ja, klar kennen wir uns.
Das ist ja stark, seine kleine Welt alles.
Ich bin nämlich eine goldene Schallplatte oder Platin-Schallplatte von Jenseits von Eden nach Hamburg gefahren. Das war der Grund.
Ich brech zusammen.
Und auf der Party anschließend in einer Bar namens Meyer-Lansky am Hafen unten.
In Köln.
Nee, in Hamburg.
Ah, in Hamburg.
Ja. Gino war damals, glaube ich, bei Phonogramm. Mhm. Die gibt's, glaube ich, nicht mehr. Und da bekam der eben für diesen großen Erfolg, den Drafi Deutscher geschrieben ja, hatte, ja. den ich auch gut kannte, bekam der eben diese goldene Schallplatte. Und da hatte die Schallplattenindustrie noch richtig Geld. Mhm. Und die haben Feste gemacht dann.
Ja. So. Heute gehst du nur noch essen.
Ja. Und da waren wir da eben in dieser Bade unterm Hafen und standen an so einem Stehtisch. Da stand Werner Feigl mit seinem Lebensgefährten und Carlo von Tiedemann. Sagt er das noch was? Das
sagt mir was, ja.
Carlo war ja so eine norddeutsche
Fernseh-TV-Ikone.
Ja. Und jetzt passiert etwas Unfassbares. Da stand eine Flasche Wein und ich kippe, also der fragt mich, ob ich mir vorstellen könnte, zur Tagesschau zu kommen.
Auf der Veranstaltung?
Abend, ja. Und ich war so perplex, dass ich mich umdrehe und kipp dem die Pulle Rotwein über den Anzug.
Den Job hast du gehabt.
Ja. Daraufhin hat Carlo von Tiedemann gesagt, werde ich nie vergessen, damit ist die Karriere beendet, bevor sie begonnen hat. Aber das hat den nicht interessiert. Und ich bekam dann Tage später von einem Produzenten, einem Producer aus Hamburg einen Anruf. Und das war an einem Feiertag. Nein, der Köpke hat mich angerufen. Karl-Heinz Köpke, das war ja die ganz große Nachrichtenikone in Deutschland. Die kannte wirklich jeder. Mhm. Der war bekannter als der Bundespräsident und der Papst und was weiß ich alles. Und der rief mich an. Und zwar an einem Feiertag. Ich glaube, das war Himmelfahrt oder irgend sowas. Einem Feiertag, der in Hamburg kein Feiertag war.
Also richtig, der ist in Hamburg dann keiner, genau.
So. Und ich dachte, Manfred Sechshauer, der war damals so die Pop-Ikone in Deutschland, was Fernsehen betraf. Der hatte die erste deutsche Pop-Sendung bei Radio Bremen, also im Fernsehen. Musikladen hieß die. Und ich dachte, der will mich verarschen. Das ist der. Das ist der Sechshauer. Der erzählt mir jetzt einen vom Pferd, ne? Und ich habe erstmal so ganz verhalten reagiert, weil ich dachte, Junge,
wo du schau mal erst mal
aufs Glatteis geführt wirst. Dann stellte sich aber raus, nee, es war der Köpke. Und dann sagt er, ja, also ich soll mal nach Hamburg kommen. Und dann sollten wir mal reden. Ja, okay. Also ich hatte ja auch kein Geld damals, im Saarländischen Rundfunk hast du nichts verdient. Bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren, irgendwie 28 Stunden. Mhm. Und kam dann da hin, und also ein Casting gab es nicht, sondern die hatten da mich vor die Kamera gestellt.
Um zu proben, ob das passt.
Ob das passt, ja, irgendwie und so. Und dann musste ich in das Büro des Chefredakteurs, Edmund Gruber hieß der. Und dann saß ich da im Vorzimmer, kriegte einen Kaffee und wartete. Und dann ging die Tür auf und ich ging da rein, da saß der Köpke da und Dagmar Berghoff war noch dabei und Werner Feigl eben. Und dann sagt dieser Chefredakteur zu mir, so, passen Sie mal auf, wir haben nicht viel Zeit, bleibt ein Termin. Kurze Frage, wollen Sie anfangen? Wenn ja, aber Sie müssen nach Hamburg ziehen.
Und du hattest dein Haus ja schon gemietet und Familie in...
Ja, Gott sei Dank nur gemietet.
Ja, ja.
Ich dachte, Moment, hier läuft da was schief. Also irgendwie muss jetzt doch der Spruch kommen, Sie hören von uns. Mhm. Oder so.
Ne? Aber es war wie so geplant eigentlich schon, dass das schon so läuft.
Ja. Mhm. Und dann bin ich wieder zurück nach Hause, also nach Saarbrücken, wieder mit dem Nachtzug. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt damals, jetzt willst du so lange aus Saarbrücken weg. Jetzt hast du die Chance und willst sie nicht wahrnehmen. Also ich habe ihr zu verdanken, dass ich damals wirklich den Mut aufgebracht habe, aus diesem gesicherten Verhältnis damals zu gehen.
Auszubrechen.
Ja.
Und dann ging die Karriere los.
Ja, hat ein bisschen gedauert, weil da bist du nicht gleich um 20 Uhr, sondern musst erstmal ein Vormittagsprogramm machen und Nachtsendungen.
Ja, aber du hattest natürlich die Möglichkeit, da zu wachsen und in diese ganzen Formate. Und
dann dachte ich mal, ich mache das mal ein paar Jahre. Ich hatte aber damals nicht begriffen, dass ich im Oberhaus des deutschen Fernsehens angekommen war.
Mhm. Aber das, war dir das bewusst oder gar nicht?
Nee, gar nicht. Ich habe gedacht, ich mache das mal ein paar Jahre. Also,
aber war damals das noch nicht so ein großes Ding, wie es heute ist?
Doch, aber ich war eigentlich mehr, ich dachte so, Gottschalk wäre so mein Ding, weißt du, so Unterhaltung. Ich habe ja auch diverse Unterhaltungssendungen gemacht, Golden Europa und sowas. Mhm. Und das auch nicht ohne Erfolg. Aber der damalige Programmdirektor der ARD hat mir das verboten. Und dann habe ich gedacht, der mag mich nicht leiden, was will der von mir? Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich gedacht, der hat recht. Du kannst hier nicht den Gaukler machen, mit dummen Sprüchen. Naja. Am nächsten Tag stehst du in der Tagesschau.
Und musst den 11. September moderieren.
Ja. So ist es. Ja. Und dann habe ich das sehr schnell kapiert und auch akzeptiert. Und der Erfolg ist, dass es genau 3 Überlebende aus dieser Zeit in den Medien gibt. Thomas Gottschalk, Günter Jauch und ich. Oder fällt dir noch jemand ein?
Die das so lange machen? Ich glaube nicht, ne?
Nee. Mhm.
Ah, doch, hier, ach, der, er hat nur ein Auge. Wie heißt er denn nochmal?
Frank Elstner?
Ja.
Ist schon lange draußen.
Ist draußen?
Ja.
Macht er das? Ah.
Ich kenne Frank sehr gut, sind befreundet.
Auch schon kennengelernt, ganz, ganz lieber Mensch. Ja. Ach, ist und seine nicht, ganze Familie.
Das ist der einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt
habe. Saß ich beim Abendessen auch schon am Tisch und das war so ein nettes Gespräch und er hat einen nie fühlen lassen, dass er hier steht und man selber steht da unten oder so. Es war wie in Arm genommen und eine Familie und jetzt lass uns essen.
Wir waren gerade zusammen essen auf Mallorca.
Wie witzig.
Er ist leider sehr krank. Aber immer noch gut drauf und also ganz ein ganz toller Mensch.
Ja.
Das war einer von den ganz wenigen, die ich jemals kennengelernt habe in dieser Branche, der eine klare Ansage gemacht hat. Der hat zu dir gesagt, hör mal zu, Ben, Fritz, Jochen oder wer auch immer, das war gerade Mist, was du da gemacht hast. Mach das nicht nochmal, dann muss ich die Konsequenzen ziehen. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Klare Ansage. Als er damals bei Radio Luxemburg war, er lange Jahre Programmchef. Ja. Und das war eine unglaublich faire Nummer von dem. Der war knallhart. Also wenn du die Chance nicht genutzt hast, warst du auch draußen. Mhm. Aber er hat das wirklich prima gemacht, muss ich sagen. Und er war sehr innovativ.
Ja. Also Wetten, das kommt ja aus seiner Feder.
Beispiel, ja. Was? Er war teilweise sogar seiner Zeit voraus. Der hatte mal eine Sendung, die hieß Nase vorn.
Die kenne ich nicht.
Nee, die ist noch nicht lange gelaufen.
Okay.
Da ging es um Faxgeräte. Weißt du noch, was ein Faxgerät
ist? Ja, natürlich, die habe ich auch noch bedient. Na klar. Ja,
aber viele wissen das schon nicht mehr.
Ja, ja, aber ich bin 40 bei also ich kann, ich kenne die noch.
Und die arbeitete mit Faxgeräten, aber er hatte damals nicht gerafft, dass Faxgeräte in den Firmen standen und nicht zu Hause.
Ja.
Und deswegen klappte das nicht so richtig. Dann hätten die Leute in die Firma fahren müssen.
Ja, und das wollte man dann in der Freizeit wahrscheinlich nicht.
Ja.
Wie war das für dich, wenn du jetzt so richtig schwere Nachrichten, also ich sag mal, 11. September ist ein Thema, Wenn du dir hast moderieren müssen und du sprichst gefühlt zu, wie viele Millionen Menschen gucken die Tage?
12.
12. Was für ein Gefühl hat man da? Also du schaust zwar eine Kamera, wie jetzt wir hier in die Kamera gucken, aber es erreicht so viele Menschen.
Also
und du musst den richtigen Ton treffen, die richtige Körpersprache.
Ja, also irgendwann wird es natürlich Routine.
Mhm.
Und die 12 Millionen, du bist dir immer bewusst, dass unfassbar viele Menschen zuschauen, aber du hast keine 12 Millionen Leute vor Augen. Du hast einfach nur die Kamera da.
Das ist klar. Aber es macht ja mit einem was.
Ja, das macht da was, ja. Ich habe seit über 30 Jahren eine Wohnung auf Mallorca. Früher hatte ich eine gemietet und immer gekauft, immer auch ein bisschen außerhalb, eine kleine Putze irgendwo. Hm. Für mich war das immer, ich musste immer mal raus. Also ich habe manchmal das Leid der Welt nicht mehr ausgehalten. Also,
verstehe ich, ja.
Das Komprimierte. Also du hast irgendwann geglaubt, die Welt ist wirklich so schlecht, wie du sie darstellst.
Ja, aber guck das heute an. Du kriegst ja nur noch, es passiert ja nur noch die schlimmsten Sachen und man denkt, das kann eigentlich doch gar nicht schlimmer werden mit Corona und was der Russland-Ukraine-Krieg-Konflikt und. Es wird ja immer noch schlimmer und die Leute haben ja noch nicht mal gefühlt in der Gesellschaft die Corona-Krise verdaut. Ne? Und es geht immer weiter.
Ich glaube, das ist eine irrige Ansicht.
Eine was?
Eine irrige Ansicht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Welt schlechter geworden ist. Also wenn man sich mal so in der Historie anguckt, wie das früher mal ganz früher war.
Okay, gut, ja, das war nochmal anders, klar.
Oder die Kriege, also meine Mutter und vielleicht auch deine Mutter, die in den Kriegen die Kriege mitgemacht haben. Also dass meine Mutter Kinder zur Welt gebracht hat nach dem Krieg. Das finde ich schon eine besondere Leistung.
Absolut.
Weil da war der Tisch nicht immer reich gedeckt.
Absolut, klar. Ich meinte das jetzt eher so bezogen auf so Szenen jetzt wie bei Liverpool, wo dieses Auto da durch die Menschenmenge fährt.
Und was ich glaube? Ich glaube, es ist der Fluch der neuen Zeit. Wir haben es früher nicht gewusst.
Oder nicht mit den Bildern so gesehen.
Nein, wir haben heute die erste wirklich große Katastrophe, die live im Fernsehen übertragen wurde, war 9/11.
Ja, das saß ich als Kind.
Ich
habe einen Tag später Geburtstag und ich saß davor und dachte so, okay. Und ich glaube, das hat die Welt verändert.
Das hat die Medien auf jeden Fall verändert. Die Leute sind immer hungriger nach Sensationen. Die Medien können gar nicht mehr, also die können nicht mehr sagen, die Veilchen blühen oder so, sondern die sind angewiesen, um auch natürlich ihr Geschäft zu betreiben. Die Medien sind ein Geschäft, das haben wir nicht vergessen.
Nee, klar.
Und Einschaltquote ist die Währung oder Verkauf von Auflagen.
Oder die Klicks von den Überschriften, genau.
Oder das. Inzwischen ja. Und die müssen Aufmerksamkeit erzielen. Und wenn ich mir heute Boulevardzeitungen angucke, dann sehe ich mir Dinge, wo ich denke, das war doch in Indien. Die tun aber so, als wenn hier die große Nummer gerade stattgefunden hat, weil sie genau wissen, wir brauchen die Aufmerksamkeit. Die Leute sind ja auch immer kurzlebiger. Du hast ja keine Zeit mehr.
Ja, ja. Aber ist das nicht eigentlich schlecht für das Medium Nachrichten? Wird dadurch die Qualität nicht schlechter eigentlich eher?
Nicht unbedingt.
Nee?
Nee, also es gibt immer noch einen Qualitätsjournalismus. Und der wird auch, glaube ich, bei den großen Netzwerken, sowohl im privaten als auch im öffentlich-rechtlichen, auch, glaube ich, gepflegt.
Aber ich glaube, das Vertrauen in der Gesellschaft nimmt da, glaube ich, schon ab, wenn man so ein bisschen so mal zwischen den Zeilen hört oder auch mal in Gesprächen und so.
Das Vertrauen nimmt in der Tat ab. Aber das hat auch damit zu tun, dass, also ich will es mal andersrum aufbrechen.
Jetzt kann ich ja mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich habe ja keinen Zugang sonst.
Also du kannst technischen Fortschritt nicht anhalten. Das muss ich dir nicht sagen.
Absolut, ja.
Na, wenn du angefangen hast mit der Vinylschallplatte, dann kam irgendwann die CD. Die CD ist längst aus den Ladengeschäften raus.
Ja.
Wer kauft heute noch eine CD oder eine DVD? Wozu? Ich weiß nicht, wo morgen der Weg hingeht, aber State of the Art ist eben, dass alles über das Internet läuft. Und damit kannst du natürlich auch deine Meinung sagen. Das ist ja auch ein demokratisch gesehen gutes Mittel.
Mhm.
Das Problem dabei ist nur, dass jeder jeden Mist ohne Beweis sagen kann.
Mhm.
Also jeder kann behaupten, was er will. Und das Problem der Fake News ist, dass die Menschen drauf reinfallen, die drauf reinfallen wollen. Also ich will dir mal ein Beispiel sagen. Ich will jetzt gar nicht AfD sagen, das wäre ein Beispiel. Mhm. Aber das wäre mir jetzt so billig. Ein CDU- oder SPD-Mensch, Anhänger dieser Parteien, die wollen nur das Gute über ihre Parteien lesen. Und die sind stinksauer, wenn in der Tagesschau bei Heute oder bei RTL Aktuell etwas kommt, was negativ ist. Dann schreiben die sofort Briefe und dann wird sofort im Internet, aber hallo. Und zu meiner frühen Zeit, da war das ja nicht so. Da musst du dir Folgendes vorstellen. Du hast dich geärgert. Und dann musstest du einen Brief schreiben. Und da musstest du diesen Brief, wo er Papier haben und einen Füllhalter oder einen Kuli oder eine Schreibmaschine oder was auch immer.
Ich sehe, wo es dran hinläuft.
Dann musstest du die Adresse des Senders haben. Du musstest einen Umschlag haben und du musstest auch eine Briefmarke haben und du musstest auch noch zur Post und zum Postkasten. Warst du bei der Bundeswehr?
Nein.
Ja, war ich. Also die wichtigste Erkenntnis bei der Bundeswehr, eine der, glaube ich, die einzige wichtige, die war, du darfst dich erst beschweren, wenn du einmal drüber geschlafen hast. Eine Nacht musstest du drüber geschlafen haben. Also wenn du dich beschwert hast, hast du gesagt, vor einer Stunde ist das passiert, dann geh nach Hause, denk ins Bett, komm morgen wieder. Und wenn du am nächsten Tag das Ding dann vielleicht geschrieben hast, ja komm, und so, war das weg. Heute ist die Mail fertig, da hast du gar nicht ausgesprochen.
Ja. Oder der Tweet abgesetzt.
Ja.
Ja.
Das geht ganz schnell. Wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der aber auch in der Geschichte nicht einmalig ist. Also Menschen haben immer lernen müssen, mit technischem Fortschritt umzugehen. Mhm. Als das Auto kam in England, ist noch bis in die 20er Jahre, glaube ich, ein Mensch mit einer Fahne vor einem Auto hergelaufen. Weil der könnte ja irgendwelchen Schaden anrichten. Mhm. Technischer Fortschritt ist fast immer angezweifelt worden oder kritisiert worden oder negiert worden, was auch immer. Und das ist heute genauso. Nur die Geschwindigkeit ist
Wahnsinn.
Andere.
Ist Wahnsinn. Und es überrollt mich selbst, als ich sage jetzt mal, ich bin 39 und auch jetzt die letzten 10, 15 Jahre mit den ganzen sozialen Medien aufgewachsen und auch mit groß geworden und kenne das natürlich auch aus meiner Jugend, mit einem Telefon mal in der Hand zur Schule zu gehen noch. Aber es, wenn du heute so TikTok aufmachst und ich kann selbst ich kann selbst nicht unterscheiden, wo ist eine Fake News oder nicht. Also wenn ich so ein TikTok sehe, was sehr echt erscheint, kann ich das gar nicht nachprüfen, so schnell, bis dann schon wieder das nächste kommt. Und das macht aber in dem Moment, wo man es schon konsumiert, so viel Angst in einem selber. Und dann merke ich oft an mir, wie es mich so beeinflusst, ja. Obwohl es mich gar nicht so beeinflussen vielleicht dürfte, weil ich gar nicht weiß, ob das stimmt oder nicht.
Ja.
Aber es macht ja trotzdem mit mir was.
Wenn du wolltest, könntest du aber recherchieren.
Natürlich, aber dann kommen ja schon die nächsten 3 TikToks, wo wieder was anderes, so einem anderen Ding. Und so bist du so beballert mit Content, mit Nachrichten, mit Hiobsbotschaften. Weil eigentlich sind wir ja schon im 4. Weltkrieg. Der 3. ist ja schon eigentlich, weißt du, es geht ja so schnell. Und auch Konflikte werden hervorgerufen und es wird noch größer gemacht. Und ich sitze vor meinem Handy und denke so, okay, krass. Und jetzt, ich bin selber mit der Situation überfordert und habe da ein bisschen selber Angst davor. Weil ich gar nicht manchmal weiß, wo fange ich jetzt an zu recherchieren? Also gehe ich bei Google oben ein? Weiß ich nicht. Ne?
Naja, Google oder ChatGPT wäre eine ganz gute Möglichkeit, aber nicht bei Google direkt, sondern über Google etwas genau herauszufinden, zum Beispiel ein Recherchenetzwerk oder so. Die gibt es ja, ohne Ende.
Mhm.
Und da gibst du ein Recherchenetzwerk oder Recherche über, bababam, und dann kommen da schon ein paar Antworten, das ist das nicht. Es ist einfach über Bild, Ton und Emotionen, das ist ganz schwer herauszufinden, was ist echt. Manches, was echt ist, ist deswegen nicht echt, weil es geschnitten ist. Derjenige hat das gesagt, aber im Kontext zu irgendetwas. Oder du kannst über KI heute.
Das, was wir hier machen, kannst du mit KI nachstellen?
Nee. Kannst du.
Ja?
Weißt du, was ich kürzlich mal gemacht habe? Das mache ich mein Handy mal an. Jetzt bin ich selber schon nicht fluchen, da macht nichts.
Ja.
Ich habe mal über KI eine Nachrichtensendung auf Hindi gemacht.
Und das hat funktioniert?
Das hat so funktioniert, dass ich durch Zufall kürzlich mit einer Inderin zu tun hatte und die sagte, dass sie Hindi spricht.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Ah, hier, pass auf.
Bist du das? Nein!
Das
glaube ich
nicht.
Das ist deine Stimmlage.
Mit Ton und Bild.
Das glaube ich nicht.
Und das Ganze habe ich auch. Das ist Hindi.
Und du hast dann verschiedene Sprachen auch noch gemacht?
Ja, ja.
In Türkisch, in...
RTL directo. La tecnología está avanzando rápidamente.
Spanisch.
Es realmente impresionante.
Ja, aber ist das nicht so ein Ding, wo man sagen würde, das warst du nie, du hast das computergenerisch erstellen lassen?
Ja.
Aber das macht doch Angst.
Ja.
Weil ich sage jetzt mal, ja, natürlich der Vergleich, ja gut, vor 10, 20 Jahren konnte man sich auch nicht vorstellen, dass man was googelt und heute googelt man das. Okay, das ist so eine Sache, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, und das ist genau das, was ich sage, wo man lernen muss, mit umzugehen. Man muss lernen, das schaffen wir aber. Also ich habe ja noch einen kleinen Sohn, der ist 9 Jahre alt. Der geht mit meinem Handy, obwohl er nicht gucken darf. Der darf genau am Samstag 30 Minuten und am Sonntag 30 Minuten. Wenn er eine ganz besonders gute Note geschrieben hat, dann kriegt er ein Zeitkonto von 10 Minuten. Der geht trotzdem mit dem um, als wenn er nie etwas anderes
hat. Ja, das geht so schnell los.
Es geht so unfassbar schnell. Und diese Digital Natives, die können damit ganz... Möchtest du auch ein Wasser?
Ich würde ein Schlückchen nehmen, ja. Vielen Dank.
Nee, nee.
Dankeschön.
die haben dieses Problem nicht. Die erkennen das auch. Die wissen das ganz genau.
Aber die können das unterscheiden, dass das jetzt nicht mein Papa ist, der das in Hindu vorträgt, sondern...
Na gut, der weiß ja, dass ich nicht Hindi spreche.
Okay, aber ich finde es trotzdem...
Auf jeden Fall, diese Inderin, die war von den Socken.
Weil die dachte das echt?
Ja, die sagt, das ist ja irre. Mhm. Komplett akzentfrei.
Und auch grammatikalisch richtig.
Alles richtig, ja.
Alles richtig.
Aber ich meine, das ist doch wie DeepL.
Wie was?
Diese Übersetzungssoftware. Kennst du die? DeepL?
Nee.
Das ist eine deutsche Software, die führend ist bei Übersetzungen. Mhm. Da gibst du irgendeine Sprache ein, quatscht da deinen Text drauf und dann hast du das im Original sofort da. In Wort und Schrift. Oder es gibt von Google, glaube ich, ein Handy mit einem Kopfhörer, das im Kopfhörer direkt übersetzt.
Ah, dann brauchst du die Sprache gar nicht können, sondern kannst einfach im japanischen Leben in Tokio dran teilnehmen,
ja,
und kriegst es übersetzt.
Ja.
Ja. Aber heißt ja dann auch, Sprachen lernen fällt dann weg.
Nein. So, das funktioniert leider nicht so. Du hast immer wie ein Dolmetscher ist es. Du hast eine Verzögerung. Also ich lebe ja in Spanien und...
Du sprichst Spanisch.
Ich spreche schlecht Spanisch. Ich spreche Spanisch aber schlecht. Meine Frau spricht sehr gut, mein Sohn perfekt. Bei mir liegt es aber daran, dass ich einfach zu viel in Deutschland bin. Ich komme nicht dazu, mich richtig mal in eine Sprache einzutauchen. Also ich habe immer mit denen zu tun und mal Handwerker und das klappt auch alles
gut. Oder aufs Amt.
Oder Amt oder so. Aber dass ich mal, sagen wir mal, richtig mal so einen Abend mit jemandem verbringe, das passiert selten.
Mhm.
Es ist aber wichtig. Es ist für die Menschen unglaublich wichtig, dass du sie akzeptierst, auch in ihrer Sprache. Und wenn du in Spanien bist und dich bemühst, Spanisch zu sprechen und nicht nur La Quenta und Tres Cervezas oder sowas, dann sind die auch sofort offen. Auf Mallorca spricht man Mallorquí, wieder eine Abart des Katalan. Und meine Frau, die geht ab und zu oder einmal im Jahr geht die zur Hausverwaltergemeinschaft da. Wir wohnen in einem Haus, das gehört drei mallorquinischen Familien. Die leben auch alle da. Wir sind die einzigen Nicht-Mallorquiner, die da wohnen. Und die sprechen normalerweise Mallorquí untereinander. Das verstehst du nicht. Das ist wie Bayerisch und Hochdeutsch. Da kannst du kein Wort verstehen. Und dann haben die aber, als sie gemerkt haben, dass meine Frau sich wirklich bemüht hat, Spanisch zu sprechen, haben die sich ermahnt, bitte, wir sprechen jetzt nicht mal okay, sondern wir sprechen jetzt Spanisch und dann läuft es. Und das haben die wunderbar gemacht mit einer unglaublichen Freundlichkeit. Wenn du das nicht machst, wenn du da ankommst als Tourist und als Deutscher, sagst, ey, was kostet die Welt, ich habe hier Geld ausgegeben und tut mal hier, lauft mal, dann hast du keine Chance. Hast du keinerlei Chance.
Mhm.
Aber du bist mit einem Italiener.
Mit einer Halbitalienerin. Ja. Oh ja, die hat wahnsinnig viel Temperament. Aber das liebe ich auch an ihr. Sie ist so, das ist die perfekte Mischung zwischen, sie ist der Chef, aber sie lässt auch mich Sachen machen. Das ist so, hat sich sehr gut gefunden.
Ja. Ich mache es, glaube ich, so, du bist der Chef, aber es wird gemacht, was ich sage.
So, genau. Ich hab sowieso eh nichts zu melden. Wir machen das so, wie meine Frau sagt. Aber
was macht deine Frau beruflich eigentlich?
Meine Frau hat auch mit Instagram angefangen. Also sie hat Design studiert, genau, an der KIST in Köln. Und hat dann, die hat dann mit Instagram angefangen. Als wir uns kennengelernt haben, hat sie so Partyflyer gemacht in Köln für Veranstalter. Und hat sie mich kennengelernt und dann hat sie gesehen, dass... Ja, ich habe sie so ein bisschen auch unterstützt, dass sie ihre Selbstständigkeit ein bisschen mehr ausbauen soll. Und dann hat sie einfach, weil sie das vor meiner Zeit schon immer gern gemacht hat, schöne Fotos zu teilen bei Instagram, hat sie sich darauf einfach ein bisschen mehr fokussiert. Und da gab es noch gar keine Instagram-Kooperation oder so. Ich glaube, damals fing das so an, dass Schuhmarken mal einen Schuh geschickt haben. Und das war sozusagen die Bezahlung für...
Aber vielleicht sollten wir unseren Zuhörern nochmal sagen, deine Frau ist die Tochter von Nino D'Angelo.
So.
Na?
Ja.
Und das ist, glaube ich, ähnlich wie bei meinen Kindern. Denen ist es vollkommen egal, wer ich bin.
Ja.
Also nicht, wer ich bin, aber was ich mache.
Ja, ja. Man will ja auch so sein eigenes Ding machen. Und als wir geheiratet haben, hat sie auch meinen Namen angenommen. Da war die Google-Suche sowieso sauber. Ne? Ja, weil dann hat man Lou Bayer gegoogelt, dann kam da nichts. Mhm. Wenn du Luisa Marie Gorgoglione gegoogelt hättest, wären da andere Beiträge gekommen. Das war natürlich dann auch so ein Neustart für sie. Und ja, und hat mit Instagram dann angefangen. Das lief dann auch sehr, sehr gut und erfolgreich. Und hat dann irgendwann während Corona... Oder sie hat schon immer den Wunsch...
Hat sie ja nicht Kinder?
Nein, nee, noch nicht. Sie hat immer den Wunsch gehabt, auch mal was Eigenes zu machen und hat dann während Corona mit ihrer Geschäftspartnerin und Freundin zusammen eine Interior-Brand gegründet und die sehr erfolgreich jetzt die letzten Jahre gewachsen ist und es macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist so, war so ein Corona-Baby, also unser Corona-Baby und das hat wahnsinnig viel Freude gemacht zu sehen, wie zwei Frauen, die an diesem Traum von so einer von Emotionen, was so alles auf den Tisch gehört, so Gläser und Tischsets und Porzellan und. Das Zuhause von anderen Menschen schöner zu machen, weil während Corona hat man es hier auf sein häusliches bedacht, ne? Man war ja eigentlich nur noch zu Hause und hat sich da sehr schön eingerichtet und ja, bis heute sind wir da sehr happy mit.
Du bist ja wahrscheinlich noch viel unterwegs, oder?
Ich war während Corona gefühlt gar nicht unterwegs, das habe ich auch sehr genossen, einfach mal so zu entschleunigen und nur zu Hause zu sein und Zeit mit Frau und Hund zu verbringen. Aber ja, klar, als dann Corona sozusagen kein Thema mehr war, ne, und alles wieder auf Vor-Corona-Niveau kam, war man natürlich wieder jedes Wochenende und unter der Woche unterwegs.
Fährt sie dann mit oder? Nee.
Nee, also ganz am Anfang war mir das auch wichtig, dass sie mitkommt, weil über DJs das Wort DJ fällt und du hast diese Vorurteile, ne? Alle nehmen Drogen, keiner ist treu, alle irgendwie verlebt.
Aber das mit den Drogen stimmt ja auch zum Teil, muss man sagen.
Gibt es in einigen Bereichen natürlich,
also ich war kürzlich mal auf dem Festival, das war schon heftig, muss ich sagen. Also auf der Bühne, was da stattgefunden hat.
Und das ist ja schon eigentlich on air, ne?
Ja.
Naja, und ich wollte einfach von Anfang an, dass sie mitkommt, dass sie das sieht, um auch die Vorurteile zu nehmen, weil ich bin nicht jemand, der Drogen konsumiert. Ich meine, ich trinke gerne mal ein Glas Rotwein, ne? Ich trinke auch mal ein Glas Champagner oder Wodka Red Bull oder irgend sowas. Aber ich nehme jetzt keine harten Drogen. Ich rauche ja nicht mal, ne? Und mir war wichtig, dass sie das erlebt, was das für ein Job ist, damit sie sich auch, wenn sie nicht dabei ist, zu Hause entspannen kann. Sie braucht sich keine Sorgen machen, weil so Thema Eifersucht funktioniert in dem Job nicht. Und da war sie auch nie jemand, der eifersüchtig war, weil es natürlich von ihrem Papa natürlich auch irgendwo kannte.
Klar.
Ein Vater, der auf der Bühne steht, am Wochenende nicht da ist. Die Geschichte wiederholt sich in einem anderen Genre jetzt, ne? Und dass ich nicht singe, sondern fertige Musik abspiele. Aber ja, am Anfang war sie viel dabei. Auf der ganzen Welt.
Du hast mal die Avicii-Doku angesehen. Die ist ja schon heftig, ne?
Mhm.
Hast du ihn mal kennengelernt?
Tim habe ich nie persönlich kennengelernt, aber Menschen aus seinem Umfeld und die mit ihm auf Tour waren zusammen und das ist schon sehr, sehr traurig, muss man sagen.
Ich meine, der war ja wirklich ein Superstar, ne? Das war schon...
Ich glaube, der hat in Las Vegas für Shows teilweise 1 Million bekommen für 90 Minuten und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, ja.
Da musst du viele Tagesthemen und Tagesschauen moderieren wahrscheinlich, ne?
Das kann ich mal sagen, musst du alte Frau lange verstricken. Na, ich auch, Robin Schulz hat, der kriegt ja auch gar schon, das ist ja unfassbar.
Ja, aber Avicii ist, glaube ich, da nochmal...
Ja, da noch eine andere nochmal, ja.
Ich glaube, also gerade in Amerika war das, oder weltweit ist Avicii ja einfach, war ja so die Nummer eins.
Ich meine, er hätte allein von den jedem leben können, ne?
Ja, ich glaube, das war ja auch immer klar, er wollte ja eigentlich nie auf die Bühne, er wollte ja nur im Studio sein und Musik machen, das ist ja seine große Leidenschaft und sein Riesentalent gewesen, aber er hat natürlich auch schnell realisiert oder durch Managements aufgetragen bekommen, dass das Geld eigentlich dann auf der Bühne verdient wird, ne?
Also mich immer wundert bei diesen Leuten, die so erfolgreich sind und so im Fokus der Öffentlichkeit stehen und eigentlich immer strahlen, dass keiner merkt, dass die eigentlich...
Da kann ich ja noch andere Beispiele nennen, die es aktuell auf Bühnen gibt, wo man manchmal vielleicht sagen würde, mach doch mal 2 Jahre Pause.
Ja?
Und ja.
Und warum macht das keiner? Sind die so getrieben oder warum ist das so?
Naja, jetzt könnte man es böse sagen, nimm mal aus einem Auto, egal ob elektrisch oder Verbrenner, nimm mal den Motor raus. Das Auto fährt nicht mehr.
Mhm.
So, und dann ist das ja nicht nur so, dass der Act, der auf der Bühne steht, kein Geld mehr verdient, weil der kann ja unterm Strich sagen, gut, ich mache
das ganze Management, alles was dahinter steht, ne?
Plattenfirmen, Tourmanager, also da hängen ja auch bei mir sind ja auch mal so 3-4 Leute mit auf der Payroll, wo ich mich dann entscheide, gut, ich habe jetzt 41 Fieber, lege ich mich ins Bett, chille und kuriere mich aus oder habe ich das Bewusstsein für, ja, es geht noch mit einer Ibu, aber ich habe ja auch 3-4 Leute bei mir, die dann auch nichts haben, wenn ich nicht gehe. Ne? Also die sind auch von mir abhängig und das ist natürlich in einer größeren Nummer, bei größeren Acts hängen da noch viel mehr dran.
Wie ist denn das bei dir organisiert, als Firma oder wie läuft das?
Ja, ich habe ein ganz normales Gewerbe hier in Deutschland angemeldet, ich versteuere alle Gelder hier.
Nee, und ich meine, hast du Angestellte, Feste?
Ja, ich habe einen Festangestellten, den Conny, genau, der macht mein Tourmanagement, meine Planungen und allem drum und dran, was so dazugehört, der ist auch erst seit einem Jahr dabei bei mir und dann habe ich noch jemanden, der meinen Content macht, also der immer mit mir auf Tour ist, auch dabei in der Tourparty, dann jemand, der die Visuals macht. Und genau, und wir sind immer so zu dritt.
Und wenn du im Studio bist, gehst du dann in ein Leihstudio oder wie machst du das?
Ja, in der Regel. Also ich habe zu Hause meinen Rechner, wo ich meine Ideen starte und anfange mal mit ersten Ideen. Und dann machen wir immer Writing-Camps. Das ist so einmal im Quartal, wo wir hier in Berlin verschiedene Studios mieten. Das sind immer so 6-7 Studioeinheiten, wo Sänger, Songwriter alle zusammenkommen. Und dann hüpfe ich eigentlich nur von Session zu Session, um zu gucken, ob der Song nach meinem Taste in die richtige Richtung geht. Und genau.
Ich kannte Frank Farian sehr gut.
Mhm.
Und mein Schwiegervater war Elektromeister. Und der hat die Elektrik für das erste deutsche Digitalstudio von Frank Farian gebaut. Das kostete Millionen damals. Das kannst du heute im Mediamarkt für 98 Euro kaufen.
Gut, ja, das ist natürlich die Zeit, ne, die dann mit drin steckt.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dann hat der hat wirklich Millionen da eingestellt. Farian war ja ein sehr innovativer Typ. Mhm. Übrigens, der Bruder der Mutter meiner Kinder, also meiner ersten Frau, war der Texter von Boney M., Hans-Jörg Meyer. Und wenn du Meyer mal rückwärts schreibst, kommt da Rayam raus. Rayam. Wenn du auf dem Cover von Boney M., Rayam steht da. Da steht Farian, Klinkhammer, das war der Arrangeur, damals gab es noch Arrangeure.
Yeah.
Oder Fred Jay und dann Rayam. Also Mark Baker und den ganzen Quatsch hat er geschrieben. Und die waren ja auch weltweit unterwegs mit Boney M., weltweit. Ja. War, glaube ich, die erste Truppe. Und Milli Vanilli, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, das war zwar nur Farian alleine, mit den beiden Jungs da, aber die waren ja weltweit unterwegs.
Aber die hatten, glaube ich, nur einen Hit, Milli Vanilli, ne? Das war so One-Hit-Wonder, oder?
Nee, die hatten, glaube ich, zwei oder drei. Auf jeden Fall waren die wahnsinnig erfolgreich. Die haben ja damals Grammy bekommen. In Amerika waren die unfassbar erfolgreich.
Aber es ist spannend. Manchmal bist du einfach, obwohl du ein deutscher Act bist, in Amerika ein Superstar. In Deutschland kenne ich keinen Mensch.
Ja, Dieter Bohlen und wie heißt die Truppe nochmal hier?
Modern Talking.
Modern Talking, ja. Die waren in Russland, waren die, oder in Japan.
Heute noch.
Immer noch, ne? Ja. Ich war mal in, Hongkong oder in Thailand, ich weiß es nicht mehr, auf so einem Markt. Da war ein Stand, da waren nur gefakte CDs.
Von Modern Talking.
Von Modern Talking.
Ja, guck an.
Irre.
Ist verrückt.
Ja.
Ist verrückt. Aber er hat es ja auch irgendwie geschafft, Dieter Bohlen, ne? Also er ist ja immer noch so ein bisschen auch top of the game, ne? Immer noch. Über so viele Jahre.
Ja.
Und er muss ja eigentlich schon seit 10 Jahren nicht mehr, aber der macht es ja trotzdem noch.
Jo. Ich mache ja auch noch.
Ja, aber toll, dass man trotz, dass man vielleicht auch alles erreicht hat, was man erreichen wollte oder vielleicht noch mehr als gedacht und immer noch Spaß dran hat und dabei ist und sich nicht hinlegt.
Ich glaube, dass er im Grunde ist er ja ein bodenständiger Mensch. Der kann schon feiern und der weiß schon, wo das Leben lang geht. Aber er ist Betriebswirt, genau wie ich, und kann auch ein bisschen Geld zusammenhalten und
ist. Da kommen dann überall die Schwaben durch, ne?
Na, der ist Norddeutscher.
Ich weiß, aber so.
Da ist er schwäbisch. Sagt, ja,
da ist er schwäbisch.
Ja, ja. Und ja.
So war der.
Stachel an der
Tasche. Genau. Das haben wir auch schon gehört.
Und der weiß genau, wo es lang geht. Also, das macht er schon richtig gut. Und ich habe gerade Thomas Anders getroffen, der ja immer noch tourt mit den alten Dingern von Modern Talking.
Aber die haben sie gar nicht mehr. Die sind sie gar nicht grün, ne?
Gar nicht mehr, ne. Ja. Leider. Schade.
Naja.
Ich war übrigens gerade auf einem super Festival auf Mallorca, Arrow.
Ach, aber guck an.
Das war super. Ne?
Guck an.
Ja.
War das das, wo der Angriff auf Paul Kalkbrenner da passiert ist?
Nee,
das war nicht. Aber es war auch Arrow. Aber das war in einer anderen Stadt, glaube ich.
Das kann sein, ja. Aber Kalkbrenner war da, Sven Feld war da. War auch schon gut.
Wie fandst du das musikalisch?
Ja, war super geil.
Ja?
Ja, hatte 15.000 Leute abgegangen da.
Ja, aber so musikalisch auch? Weil dein Start als DJ war ja mit einer anderen Musik eher.
Ja,
so.
Aber du musst ja mitgehen. Also, Unterhaltung ist immer ein junges Thema. Also es wird nicht von alten Leuten weitergetrieben. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber Musik ist ein junges Thema. Du wirst mit 60 nicht mehr anerkannt werden mit deiner Musik. Es sei denn, du hast jemanden, mit dem es machen kannst. Also Udo Lindenberg zum Beispiel.
Ja, stark.
Ist wahnsinnig stark.
Mit Apache.
Ja,
stark.
Aber mit Apache.
Ja, ja.
Hat den ersten Nummer 1 Hit mit Apache gehabt.
Ja, verrückt.
Ist doch irre, ne?
Ja. Aber starke Nummer, muss man wirklich sagen.
Ja, und dann finde ich, wenn jemand so mitwächst, finde ich das toll. Wenn jemand, deutsche Schlager haben ja gerade ein Comeback irgendwo, finde ich auch
total
lustig. Aber die Texte kannst du teilweise nicht anhören, ne?
Ja gut, aber das war ja bei diesen ganzen auch diese Nummer Laila, die ja dann hätte verboten werden sollen an manchen Sachen. Das kriegt dann auch so viel Aufmerksamkeit für nix, wo ich mir denke so.
Früher war das immer von der katholischen Kirche verboten.
Ja. Man muss das ja nicht gut finden und ich meine, ich habe das auch nie gespielt. Meins ist das jetzt auch nicht. Ich bin ja auch keiner, der an Ballermann fährt und oder auf Stadtfest oder so, aber jedem da seine irgendwo ein Stück weit, ne? Aber manchmal sind ja die Texte von so Rappern ja noch viel schlimmer, was da könnte eigentlich alles zensiert.
Ja,
ne?
Und ja.
Aber.
Nein, die warten alle drauf, dass sie zensiert werden, weil dann wird da erstmal richtig ab.
Naja.
Na, wir gehen, meine Frau und ich mögen das sehr, wir gehen ab und zu mal auf Festivals.
Ja, aber einfach so privat, ihr kauft euch ein Ticket oder habt ihr da irgendeinen Bezugspunkt, dass ihr da jemanden kennt?
Nein, wir kaufen ein Ticket.
Und dann stellt ihr euch da rein und dann?
Meistens mit Freunden und zwei, drei Paaren.
Aber meistens in Mallorca oder in Deutschland?
Auch in Deutschland, durchaus, ja.
Wo warst du da überall schon?
Ach, ich war.
Oder ihr?
Rock am Ring war ich.
Rock am Ring.
Irgendwann war ich auch mal irgendwo in Hamburg war was. Da im Stadtpark.
Ach so, Stadtpark. Mhm.
Aber jetzt mache ich natürlich auf Mallorca.
Wirst du da erkannt?
Ja.
In Deutschland?
Ja.
Ja?
Ibiza war ich auch mal. Aber
Kommen die dann und wollen ein Selfie machen?
Ja, und selber meistens, ja.
Sagen die dann auch was so, ey, cool?
Also auf Mallorca reden die Texte nicht dazu.
Ne? Ja, ja. Wenn sie schon mal was getrunken haben, wahrscheinlich, ne?
Am dritten Gin geht das da ab. Geht das da ab. Ich finde, also ich bin da, was Musik betrifft, so ein Wanderer zwischen den Welten. Es gibt so Tage, da höre ich furchtbar gerne klassische Musik.
Mhm, verstehe ich. Und Jazz oder sowas.
Ja, oder so Smooth Jazz, ja, oder so, ne? So Nina Simone oder sowas.
Finde ich aber auch ein bisschen beruhigend. Ist so, läuft so schön mit über den Tag so, in der Küche und
machen und so.
Genau.
Aber dann brauche ich mal wieder auch ein bisschen Dampf.
Mhm. Und so bei. Pink Floyd?
Nö, schon neuere Sachen.
Okay.
Ja. Aber wir gehen ja auch in Clubs, in Social Club, in Palma oder so.
Ach, guck an. Und ein schönes Fläschchen auf den Tisch und los geht's.
Naja, weißt du, was das Schöne ist? Wir wohnen mitten in der Stadt in Palma.
Ihr wohnt mindern?
Ja. Können alles zu Fuß bauen.
Das ist natürlich
toll. Ich kann mir einen reintun und gehe nach Hause.
Ja. Das ist wie in Köln früher auf der Ehrestraße, ne?
Wie auf der Ehrestraße, ja. Ja.
Schön vom Quattro Cani heim, ne?
Ja. Ja. Nee, das ist wirklich, wir können in der Stadt alles zu Fuß machen. Wir brauchen kein Auto, wir brauchen kein Fahrrad, wir brauchen gar nichts. Und dann gehen 300 Meter, ist der Social Club. Dann gehen wir ins Kaelum, das ist wie ein anderer Club, der ist auf der anderen Seite 400 Meter, also richtig gut.
Aber gibt dir das so ein bisschen Jugendlichkeit? So, lässt sich das so ein bisschen auch nicht altern, dass du sagst,
ich glaube, es geht andersrum. Ich glaube nicht, dass du dadurch jung bleibst, wenn du einen auf Berufsjugendlichen machst.
Nee, das meine ich, aber dadurch, dass du dann noch so stattfindest und, sag mal, aus eigener Energie hingehst, weil ich sage jetzt mal ehrlich, meine Frau, die wird, ist Ende 30, die hätte keinen Bock. Wenn du zu der sagen würdest, du, lass mal heute Abend in den Social Club gehen und ein Fläschchen trinken, dann sagt die zu dir, du, lass uns mal daheim auf dem Sofa sitzen und über die Welt diskutieren und ein Gläschen Rotwein trinken. Die würde ich gar nicht rausbekommen.
Aber ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage, oder?
Ja.
Ich habe auch noch einen kleinen Sohn, der...
Okay, aber der ist der 9.
Ja, aber der ist gut drauf, du, das kann ich dir sagen.
Ja, der darf ja mit?
Bitte?
mit Mutti-Zettel.
Nein, der darf nicht mit, aber der hat so seine Musik. Also Techno-mäßig ist der gut
drauf. Ja, guck.
Ja, und tanzt so immer bum, bum, bum.
Zu Hause.
Naja.
Aber es ist schön, ne? Ich finde das toll, wenn dass ihr dann noch so weggeht und das auf Mallorca auch lebt und das nutzt, ne?
Der große Vorteil ist natürlich auch das Wetter, ne? Also du gehst da halt
klar
abends mit der kurzen Hose hin.
Mit einem schönen Hemd aufgeknöpft und ja, das ist natürlich dann deutscher Sommer. Ja,
ja, kann schön sein.
wie viele Jahre hast du in Hamburg gelebt?
35.
Und würdest du behaupten wollen, dass das Wetter in Hamburg generell schlechter ist als irgendwo anders in Deutschland?
Nö.
Über die 35 Jahre?
Nein.
Ist nicht aufgefallen?
Nee.
Okay, weil als wir jetzt von Köln vor anderthalb Jahren nach Hamburg gezogen sind, ist es mir schon, also ich dachte eigentlich so von Januar bis April, es war eigentlich nur grauen Regen.
Ja, das stimmt. Also die 3-4 Monate sind, oder manchmal von November an schon,
ja,
die sind manchmal schrecklich.
Und sind die härter als im Süden von Deutschland, in München oder so?
Ja, ja.
Also das bestätigst du hier offiziell, nach 35 Jahren.
Ja, ich habe jetzt gerade gehört, in München soll es mehr regnen, also soll mehr Regen fallen, das kann auch sein.
Ja.
Aber konzentrierter halt.
Und mehr Sonne dafür trotz all dem. Ja.
Guck mal, das merkst du an den Biergärten. Gibt es in Hamburg Biergärten?
Ja.
Die wird es ja geben, wenn die Leute...
Und du merkst in Hamburg, sobald der erste Sonnenstrahlen kommt, die Leute, wie an Magnet sitzen die unter der Sonne.
Weißt du, warum Hamburg so eine reiche Stadt ist?
Jetzt kommt's.
Weil da immer so schlechtes Wetter ist. Sonst würden die gar nicht arbeiten. Die wären nur draußen. Ja, genau das, was du gerade beschrieben hast, habe ich genauso empfunden. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, sitzen die alle draußen. Die Eiscafés sind voll.
Bummvoll.
Ja.
Alles. Egal, welche Temperaturen herrschen, haben die Leute nur
Jacken an. Winterhude, Bar, volles Rohr.
Full.
Ja.
Eppendorf, voll.
Wo wohnt ihr?
Wir sind, Rote Baumchaussee.
Ah, okay.
Ja. Das ist doch der NDR auch.
Ja,
oben.
Natürlich.
Ne, Richtung Eppendorfer Baum.
Ja. Wir haben da um die Ecke gewohnt, Hallerstraße.
Schön. Da bin ich schon mit dem Roller durchgefahren, die kenne ich.
Ja.
Der schöne Straßen, da schöne Häuser stehen da.
Sehr schön.
Mein lieber Specht.
Ja.
Da kann man schon leben in Hamburg, ne?
Ja, das ist für mich eine der lebenswertesten Städte überhaupt. Die ist sehr...
Aber mir sagen viele Hamburger, dass das nicht Hamburg ist. Das so rund um die Alster in dieser großen Bubble.
Nee, das ist auch nicht Hamburg.
Hamburg hat mehr, ist mehr und bunter als jetzt nur, dass man es auf das reduziert, ne?
Absolut.
Auch wenn ich es wunderschön finde, aber...
Ja, absolut. Du kannst... Ja, auch mal in die Vororte fahren, das ist ja auch ganz schön.
Welche sind da so deine Favorites?
Also Eppendorf ist ganz schön irgendwie. Ich habe eine Zeit lang in Lockstedt gewohnt, weil der NDR da draußen ist, das Fernsehen da draußen ist. Also nicht direkt die Alster selbst, sondern die Satelliten, die drumherum sind schon schön.
Herrlich. Ja, und da ist halt auch so...
Hinterhude ist schön.
Alles noch sauber und ordentlich. Und da werden auch so öffentliche Plätze nicht so...
Und einen Ballermann gibt's auch.
Wie?
Reeperbahn.
Ach so, stimmt. Ja, und das Schöne finde ich dort, das ist halt alles so wie so eingepackt dahin und dann findet das da statt. Aber in Köln zum Beispiel, wenn du über den Hohenzollernring gehst, da kannst du ja am Wochenende gar nicht mehr irgendwie.
Nee.
Und das halt mitten in der Stadt, wo auch sonst alles stattfindet.
Ja.
Und das ist halt Ausnahmezustand, ne?
Ja.
Und wir haben ja auf der Ehrenstraße oben beim Merzenich da auf der 100 gewohnt. Da, du, wenn da irgendein Fußballspiel war oder Italiener oder Galatasaray oder 1. FC Köln gewonnen hat, Ausnahmezustand. Daneben war noch die Gamescom und dann war noch kurz Karneval und die Stadt sieht eigentlich aus wie so eine Studentenbude, in der 365 Tage gefeiert wird und nie geputzt.
Also meine beiden großen Söhne sind ja absolute HSV-Fans. Ja. Absolut.
Aber die haben gefeiert.
Boah. Also der eine wohnt in Berlin, der andere wohnt inzwischen in Ostwestfalen, Lippe, in der Nähe von Bielefeld. Die haben, die waren, die kriegen, sind erstmal, haben die ein Abo beim HSV, die fahren immer zu den Spielen, beide. Und die haben, also dass sie nicht ein Stück Rasen mitgenommen haben, war alles.
Das musst du mir mal erklären. Die sind auf den Rasen gerannt, haben die Dinger rausgerissen.
Das
und dann
haben sie jedes Mal gemacht.
Ja. Und dann bei eBay verkauft für 300 Euro. Ah, das, da, ja, da war ich schockiert.
Der Hamburger ist schon merkantil eingestellt, ja. Nee, und dann sind die noch auf die Reeperbahn, ne? Bis morgens um 6. Und da waren ja, ich war ja 100.000 Leute oder was.
Ja, verrückt. Und da war ja noch der Hafengeburtstag davor und. Also.
Ja. Na, feiern können die dann schon, ne?
Also, ja, ja.
Muss man schon sagen.
Aber muss ich auch sagen, ich glaube, wie mir man das früher mal erzählt hat, dass der Hamburger so ein bisschen kühl und unterkühl und steif ist und so nicht so offen. Das Gefühl hatte ich bis jetzt nie in den 3 Jahren, wo wir insgesamt jetzt in Hamburg sind, hatte ich das nie.
Also ich fand es schwieriger, in Köln klarzukommen, anfangs.
Wirklich?
Mhm.
Weil die Leute zu oberflächlich waren oder offen?
Nee, weil die sprachen Kölsch, ne, miteinander und ich konnte das ja nicht damals. Also ich habe mich schon schwer getan. Also in Hamburg war das viel einfacher.
Also ich komme ja ursprünglich aus Heilbronn, aus Stuttgart und der Schwabe ist ja, ich liebe die Schwaben und ich liebe auch meine Heimat. Aber als ich nach Köln kam, dachte ich, okay, krass, das ist ein ganz anderes Leben. Ja, hör mal, komm mal her, ne? Setz mal, trinke mal was. Das war so entspannt, das gibt's so im Schwabeländle nicht.
Aber sehr oberflächlich.
Ja, natürlich, natürlich. Aber wenn du jung bist, in der Stadt neu kommst, dir stehen sozusagen die Türen offen, mit jedem kommst du so in den Schnack oder in so ein Schwächen.
Das ist genauso, wenn Deutsche nach Amerika kommen und die werden eingeladen, ne? Dann sagt der Amerikaner, komm mich mal besuchen, ne? Wehe, du kommst dahin. Das ist ein Spruch.
Ja.
Das ist, wie geht's, so ungefähr. Und dann kommen die dahin, die fahren halt wirklich dahin, weil sie sich eingeladen fühlen. Dann stehen die da vor der Tür und der Typ weiß überhaupt nicht, wer du bist. und das ist in Köln so ein bisschen ähnlich.
Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich zu Hause gefühlt, obwohl ich da ja gar keine Wurzeln habe, gar keine Verwandten habe oder und ja auch so irgendwie gefühlt 300 Kilometer von meiner eigentlichen Heimat entfernt. Aber ich kam dahin, bin mit dem Zug über die Brücke gefahren, über die Hohenzollernbrücke. Das ist schon, ich habe das sehr gefühlt.
Obwohl Köln ja keine schöne Stadt ist, ne?
Ja, ist natürlich architektonisch Hamburg deutlich schöner, ist natürlich aber auch im Krieg sehr kaputt gegangen,
ja, natürlich.
Köln, muss man sagen. War früher, als ich die Bilder gesehen hatte, wie das früher aussah, war ja wie Paris.
Ja.
Sogar noch schöner als Paris wahrscheinlich.
Ja, eine wunderschöne Stadt, ja.
Leider nicht schön aufgebaut und ja, und leider muss ich auch sagen, über die letzten 15 Jahre dramatisch abgebaut, die Stadt an sich. Da wurde wenig investiert und da fand ich immer im Vergleich und ich habe dieses Thema zwischen Köln und Düsseldorf habe ich eh nicht verstanden, aber weil ich auch nicht aus der Region gebürtig komme. Aber ich finde, Düsseldorf hat sich in der gleichen Zeit viel besser entwickelt, so von der Innenstadt her und was da erschlossen wurde mit Bräuninger und was da alles so nach hinten noch dazu kam und auch mit dem Verlauf am Rhein unten, hat sich irgendwie netter entwickelt als Köln zur gleichen Zeit. Und Köln hat sehr abgebaut.
Also Düsseldorf ist ja meine Stadt. Ich habe ja auch meinen deutschen Wohnsitz in Düsseldorf. Ich bin da furchtbar gerne.
Ich auch.
Das ist ein bisschen klein Paris.
Ja.
Oberkassel.
Ja.
Ehrlich.
Ich bin da ja ein
Mitglied der Prinzengarde in Düsseldorf.
Auch?
Ja, aber hallo.
Du bist ein richtiges Partytier, ne?
Naja, sagen wir mal.
Kleiner Party-Animal.
Ich bin da schon. Ich habe ja mal mit Lionel Richie zusammen gesungen.
Jetzt wird's wild.
Na, wirklich. Liz Mohn, die.
Kenn ich.
Von Bertelsmann.
Ja.
Die hatte alle 2 Jahre in Berlin den Rosenball.
Mhm.
Und zu Bertelsmann gehört ja auch diverse Musikcompanies. Ja. Und die hatten unter Vertrag Liza Minnelli. Die habe ich da erlebt live. Da waren 300 Leute. Also da stand die.
Privates Konzert fast, ne?
Ja, das war irre. Und eben Lionel Richie. Und Lionel Richie hatte ein Auftritt von, ich glaube, 25 Minuten. Und das war mit den Amis alles getaktet. Ne? Da waren ja Bodyguards, oh, ein Riesentheater. Presse durfte genau 4 Minuten 30 Sekunden, dann wurde wieder rausgeschickt. Und er stand live auf der Bühne mit 4 Musikern. Ich stand hier, Lionel hier, 3 Meter maximal. Und dann hat er irgendwann gesagt, oh, ist ja super hier. Man hat mir gesagt, hier sind langweilige Leute mit Tuxedo, also mit Smoking.
Ja.
Und was ich hier sehe, ist ja irre. Alles Party Animals. Und jetzt zeige ich Ihnen My Party Animal of the Year. Und Gott halt auf dich, na mich ja. Und holt mich auf die Bühne. Say you, say me. Haben wir gesungen.
Und das machst du dann einfach? Du kennst du nichts?
Ja, da kenne ich nichts.
Ja?
Ja.
Aber du bist dann auch schmerzfrei. Also bist du so entspannt, du machst dann jeden
Fetch mit. Ja, bin ich komplett schmerzbefreit. Ja.
Aber das macht's, glaube ich, sehr sympathisch.
Also, das Leben ist zu kurz, um keinen Spaß zu haben.
Ja, ja, aber manch anderer hat ja trotzdem dann irgendwie, ah, oh, nee, oh, dann bin ich ja bei den Tagesthemen oder Tagesschau und bekannt und, und will ich nicht. Und
also, ich habe versucht, mich nie zu verbiegen. Ich bin nie wirklich über die Stränge geschlagen. Also, ich bin nie betrunken Auto gefahren oder.
Ja, zum Glück nicht.
Ja, oder was weiß ich, was ich nicht gemacht habe. Ich habe mich da schon an gewisse Konventionen gehalten. Aber ich habe mich immer geweigert, mich privat zu verbiegen. Also wenn ich Spaß haben wollte, hatte ich den.
Mhm.
Und der Spaß hat sich ja immer in Grenzen bewegt. Ne? Also ich bin jetzt nicht am Ballermann volltrunken da
auf die Bühne.
Auf die Bühne oder so, obwohl ich mit Micky Krause befreundet bin.
Guck.
Und ja.
Das kann ja noch kommen. Ja, die nächste Ballermann-Saison.
Nein, gibt's eine gute Saison. Es gibt ein paar Sachen. Dschungel.
Nee, Dschungel sehen wir dich nicht.
Na,
das müssen wir in der nächsten Folge hier mal besprechen. Und was passieren müsste, dass du in Dschungel gehst.
Ja, ich glaube, so ein Geld kann man nicht sagen. Also die Würde des Menschen ist unantastbar.
Es hat mich sehr gefreut, erste Folge.
Gerne.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht hier mit uns beiden.
Na, wie war's?
Das war sehr spannend. Also erstens haben wir eine Menge Gemeinsamkeiten. Auch so, was die Anfänge in den verschiedenen Jahrhunderten betrifft. Das kann man ja nicht außer Acht lassen. Aber mich hat eigentlich die Bodenständigkeit überrascht. Also ich weiß von DJs, die sehr populär sind und auch Hits haben und dass die manchmal mit der Situation nicht klarkommen. Also ich glaube, bei ihm ist es so, durch die sehr gefestigte Familienbeziehung und auch er, vielleicht hat es auch was mit der Herkunft in Heilbronn zu tun, ich finde ihn sehr geerdet.
Boah, ganz, ganz krass. Also er war mir natürlich sehr bekannt und durch die Nachrichten. Aber wir haben so viele Gemeinsamkeiten gehabt durch, sagen wir mal, ein Stück weit familiär, was ich gar nicht wusste über meinen Schwiegerpapa, aber er war auch DJ und wir haben in der gleichen Straße in Köln gelebt. Also so Sachen, die kannst du ja eigentlich gar nicht planen, dass er, wenn sich das in so einem Gespräch ergibt, denkst du so, das gibt's doch gar nicht. Und er ist so eine inspirierende Persönlichkeit, hat so vieles in seinem Leben gemacht und erlebt. Es ist, habe ich selten erlebt, dass man einen mir Fremden gegenübersetzt und man so viel Spaß zusammen hat und auf einer Wellenlänge ist und ja trotzdem ja doch einige Jahre doch noch zwischen uns liegen, war ganz toll, muss ich wirklich sagen. Freue mich sehr, hier zu sein und das mitzuerleben.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Was, wenn ich euch sage, dass zwei eurer liebsten Kinderserien eine ganz besondere Love Story verbindet? Es ist nämlich so, Peter Lustig von Löwenzahn und die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, Elfie Donnelly, die waren einfach mal ein Paar.
Ja, wir haben uns verliebt.
Ja, das stimmt.
Zusammen erleben sie die aufregendsten Jahre ihres Lebens.
Also da war eine ganz große Zuneigung da von Anfang und auch von seiner Seite auch so eine
So eine Güte.
Sie werden zu Stars der Kinderunterhaltung.
Hex, Hex!
Mit den Serien, die wir alle kennen.
Ha, ihr seid ja immer noch da. Abschaltet. Kommt nichts mehr. Tschüss.
Und irgendwann, während sie mit Benjamin, Bibi und Löwenzahn durch die Decke gehen, brechen Elfi und Peter aus. Sie wollen ein anderes Leben und schließen sich einer umstrittenen Bewegung an.
Mein Gott, der ist in dieser Sekte, der verdirbt unsere Kinder übers Fernsehen.
Ich verspreche euch, so habt ihr eure Kindheitshelden noch nie gehört. Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfi Donnelly. Ab dem 21.05. exklusiv vorab in der ARD Audiothek.